Herzlich willkommen, Herr Nym.
Hallo, dankeschön.
Was ist denn das, was die Szene zusammenhält, außer jetzt die Musik und die Mode?
Nach den Jahren der Beobachtung und auch der eigenen Teilnahme würde ich als kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen isolieren, dass es sich bei der schwarzen Szene oder bei dem, was die einzelnen Personen und Persönlichkeiten, die sich darin bewegen, verbindet, weniger um einen spezifischen Kleidungsstil oder eine Musikrichtung, die sie alle hören oder so handelt, sondern ich würde eher sagen, es ist eine Haltung, die Leute auszeichnet.
Gehen wir mal so ein bisschen zu den Inhalten. Was sind denn so die wichtigsten Themen und Motive der Szene? Was von außen her immer oberflächlich wahrgenommen wird, ist vielleicht so Tod und Jenseits, grob zusammengefasst, aber es geht sicher um viel mehr.
Also ein ganz wichtiges Element ist natürlich Ästhetik. Also das ist ja augenfällig, wenn man sich über Pfingsten in Leipzig irgendwo in ein Straßencafé setzt und die Leute vorbeilaufen sieht. Also das ist wirklich so komplex und vielschichtig geworden, dass es, wie gesagt, schwierig ist, da auch vereinheitlichende Aussagen drüber zu machen. Aber wie gesagt, Ästhetik in Auftreten und Haltung und Benehmen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das zeigt sich zum Beispiel auch, wenn man mit sagen wir so Rotkreuz-Leuten oder Notärzten, die eben für die Betreuung von Festivals zuständig sind, habe ich vor 2 Jahren mal in einem Interview mich erkundigt, wie die den Unterschied sehen jetzt zum Beispiel vom WGT zu sagen wir normalen Veranstaltungen, Rockfestivals oder sonst wie. Und die sagten, naja, beim WGT hat man in 4 Tagen halt gerade mal so viele Einsätze als Nothelfer wie an einem Samstagabend bei einem durchschnittlichen Fußballspiel. Und da, finde ich, wird schon recht deutlich, dass also eine gewisse Friedfertigkeit und respektvoller Umgang miteinander die Szene als Verhaltenskodex sozusagen auch als Differenzkriterium auszeichnen.
3 wichtige Diskurse müssen wir auch ansprechen, auch wenn wir Gefahr laufen, die Szeneanhänger damit vielleicht zu nerven. Aber bitte, vielleicht können Sie uns da Aufklärungsarbeit leisten. Es geht um Okkultismus, Satanismus, Rechtsextremismus. Wie verwurzelt sind diese 3 in der schwarzen Szene?
Satanismus, Okkultismus sollte man erstmal schon mal nicht gleichsetzen, das wäre fahrlässig. Genauso Rechtsextremismus ist ebenfalls ein in sich nochmal sehr vielschichtiger Begriff. Wir werden Exponenten aller dieser Begrifflichkeiten, sage ich mal, in der Szene auch vorfinden, was nicht überraschend ist, wenn man sich vor Augen hält, wie umfangreich die Szene inzwischen geworden ist. Und es klingt natürlich erstmal widersprüchlich, wenn man von einer toleranten und friedfertigen Subkultur ausgehend sagt, oh, nanu, da gibt's aber einen rechten Rand. Da muss man sich vor Augen führen, dass die Szene sich durchaus auch als elitär betrachtet. Das heißt, man versucht erstmal einen gewissen Abstand zwischen sich und das normale, bunte Volk sozusagen zu legen. Dann hat man durch den Hang zur Romantik eine intrinsisch regressive Komponente in der Szene angelegt. Da sind natürlich Anschlusspunkte dann für Antimodernismen und moderne Kritik vorhanden, die sich dann in Randbereichen auch einem Sozialdarwinismus annähern, den man durchaus als rechtsextremistisch bezeichnen könnte. Bloß das darf man also nie eindeutig oder auf eine simpel, einfache Bedeutungsebene betrachten. Da werden sich immer weitere widersprüchliche Bedeutungsebenen auch finden, so dass man also zumindest bei den Künstlern in den meisten Fällen, es gibt da auch ein paar Ausnahmen, die das tatsächlich dann ernst meinen mit ihrem konservativen Anspruch, aber gerade bei Boyd Rice oder auch Death and June, die da auch wenig Berührungsängste haben, findet man also oft kontroverse Aussagen, die sich aber dann beim genauen Hinsehen eigentlich selbst relativieren, weil sie mit ihren eigenen Widersprüchlichkeiten spielen.
Nun ist es so, dass die Anhänger der Gothic-Szene auf die nicht dazu gehören, oftmals so ein bisschen bedrohlich wirken. Ist das auch gewollt? Sie haben es angesprochen, dass man will erstmal so eine Distanz zum bunten Volk aufbauen sozusagen?
Na, Schwarz ist kulturhistorisch und farbpsychologisch betrachtet natürlich auch eine Bannfarbe. Das hat alte Traditionen, also wenn man an die Opfer des schwarzen Todes, der Pest und so weiter denkt oder auch Leprakranke, die sich in schwarze Umhänge gehüllt haben, um auf ihre Aussätzigkeit sozusagen aufmerksam zu machen. Also einerseits ist es eine Bannfarbe, andererseits, wenn man aber an priesterliche Soutanen und Gewänder denkt und die Tatsache, dass noch im 19. Jahrhundert schwarze Brautkleider bei Trauungen getragen wurden, ist Schwarz eine Farbe, die zum einen sozusagen als Nichtfarbe wahrgenommen und auch von daher als Signalfarbe praktiziert wird. Man kann also alle möglichen Dinge hineinprojizieren, dadurch auch wiederum als Träger selber zum Ausdruck bringen. Wird damit natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass man sich hier auch mit Themen befasst und befassen will. Ein paar haben Sie gerade genannt, die eben, sagen wir mal, ein bisschen abseits des philosophischen Mainstreams meinetwegen liegen, der so gesellschaftlich akzeptiert oder akzeptabel ist. Und das schafft natürlich eine gewisse Befremdlichkeit auch seitens Außenstehender, die die dann speziell in den 80er Jahren, als es dann noch den entsprechend einseitigen Ansatz bei der Berichterstattung in den Medien gab, wo es dann hieß, ja, das sind alles Grabräuber und Kinderfresser und Teufelsanbeter. Nicht? Das ist ja ein, auch für die Satanisten veraltetes Konzept. Man wird also, denke ich, in der schwarzen Szene kaum mehr Okkultisten oder Satanisten in diesem engeren Sinne finden, als die Gaußsche Normalverteilung auf die Gesamtgesellschaft übertragen, mit sich bringen.
Mal so ganz generell gefragt, wie stehen denn die Anhänger der Szene unserem Hier und Jetzt gegenüber? Also sowohl unserer Gesellschaft als auch den Nicht-Szene-Anhängern.
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir es eben mit so einer vielschichtigen und widersprüchlichen Sammlung von Szenen, ich tue mich immer schwer, davon einer Szene zu sprechen, zu tun haben. Aber ich denke, so eine gewisse allgemeine kritische Unterströmung gegenüber der modernen Gesellschaft, Stichworte Konsumismus, Identitätskonstruktion durch Mode und Kauf von, also Konsum, lässt sich da, denke ich, schon festmachen. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder so ein Widerspruch, dass gerade in den letzten Jahren durch die Kommerzialisierung der Szene der Aspekt Konsum immer stärker in den Vordergrund rückt. Man kann das beim WGT in der Agrarhalle wunderbar beobachten. Da wird übers Wochenende ein Wahnsinnsumsatz gemacht. Die Leute bringen einen Haufen Geld nach Leipzig, was für die Stadt, für die Pensionen, die Taxifahrer und so weiter natürlich prima ist. Aber man kann natürlich sich auch fragen, wo bleibt die Konsumkritik, wenn man also selber dann für halt eben nur schwarze Klamotten oder Schmuck oder Tonträger etc. dann letztlich wieder an dem Spiel teilnimmt, das man vorgibt zu kritisieren. Also ich denke, was die Szene in den 80er, 90er Jahren weitgehend ausgemacht hat, war eine Verweigerungshaltung diesbezüglich, also den Konsum wirklich auf das Notwendigste zu beschränken, die Sachen, die einen interessieren, die man notwendig findet, um die eigene Identität zum Ausdruck zu bringen. Man kann diese Widersprüchlichkeiten oder diese Gegensätze nicht mehr so klar aufstellen, wie das mal der Fall war. Dafür hat die Szene selbst viel zu viele Strukturen aus dem Mainstream übernommen.
Aber ist vielleicht in der Szene dann das passiert, was so bei vielen Alternativszenen passiert? Also, dass die Mitglieder der ersten Stunde heute denken, was ist jetzt nur mit meiner Szene passiert? Also, dass da Mainstream draus geworden ist und Geld eben eine große Rolle spielt und so weiter.
Das ist richtig. Also, ich weiß noch, als ich kleiner Nachwuchs-Grufti war sozusagen, da war das schon toll, wenn man einen anderen Schwarzen in der Fußgängerzone traf und man ist also sofort ins Gespräch gekommen und sagt, Mensch, ja, du auch und so. Da war das wirklich noch eine Markierung für eine Minderheit, die auch faktisch diskriminiert worden ist, also gerade von Rechtsextremen. Aber die Kommerzialisierung als solche hat natürlich was mit dem Anwachsen der Szene zu tun und der Tatsache, dass ihre Ästhetik einen Spiegel für gesamtgesellschaftliche Vorgänge darstellt. Also das, was in den 80er, frühen 90er Jahren vielleicht noch eben eine Minderheit war, diese ganze apokalyptische Auffassung von der westlichen Kultur als im Niedergang begriffen, ist mittlerweile eine Einsicht, die bewusst oder unbewusst breite Teile der Gesellschaft erreicht hat, so dass es keine allzu große ästhetische oder kulturelle Distanz mehr darstellt, sich tatsächlich dann auch in die Trauerfarbe schwarz zu kleiden, um damit was auch immer in Bezug auf moderne Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen, also Niedergang des Westens oder Zerstörung der Umwelt, Ressourcenvernichtung, zunehmender Überwachungsstaat, die Unmündigkeit des Individuums. Da gibt es also viele Ansatzpunkte und ich denke, das ist einfach ein symbolisches Ventil, um Unzufriedenheiten zu artikulieren, die sich aber nicht eben wie damals im Punk in aggressive Widerstandshaltung niederschlägt, sondern in einer durchaus angepassten Pose, möchte ich mal sagen. Ich glaube, heute, gerade wenn man sich die Jüngeren anguckt, die sind mit einem ganz anderen Konsumverhalten, auch was Informationen und Rezeption von Dingen betrifft, aufgewachsen. Für die ist das ganz normal und okay, sich in einem Grufti-Laden von der Stange einzukleiden und da genauso ein paar hundert Euro zu lassen, so wie eben vor 20 Jahren noch die Notwendigkeit bestand, sich solche Kleidung selber zu schneidern, weil man sie nicht kaufen konnte.
Mich würde mal interessieren, gibt es in der schwarzen Szene eigentlich irgendwelche Tabus? Also was darf als Gothic gar nicht sein?
Gute Frage. Da müsste ich jetzt in meinem Gedächtnis kramen, ob mir irgendwelche Einzelfälle einfallen. Also wie gesagt, das zu generalisieren halte ich für gewagt. Es gibt insofern Tabus, als dass es Grenzen gibt, die auch, denke ich, von Hardcore-Goths nicht überschritten werden. Also da wäre einerseits zum Beispiel, da können Sie den Uniform tragenden Neo-Volker fragen, der also rumläuft wie der stramme Neonazi. Der würde dennoch nicht im Traum auf die Idee kommen, irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel jüdische Friedhöfe zu beschmieren, wie das hier und da geschieht. Oder was weiß ich, in den 80ern beispielsweise gab es kurzfristig mal die Bezeichnung Ghouls für Schwarzkittel. Damit war dann gemeint, dass die sich auf Friedhöfen rumtreiben und Leichen ausgraben. Also da müssten sie schon lange suchen, um jemanden zu finden.
Sie waren jetzt über 20 Jahre in der Szene unterwegs. Wie fällt denn Ihr persönliches Resümee aus?
Meinem Eindruck nach scheint es sich eben so abzuspielen, dass alle 5 Jahre im Schnitt stets neue, junge Menschen dazukommen, die natürlich mit einer anderen Musik den Weg in die Szene finden, die älteren Bands dann vielleicht erst sehr viel später oder gar nicht mehr kennenlernen, sodass wir es also mit ganz unterschiedlichen inhaltlichen Zuschreibungen zu tun bekommen, was die Szene betrifft und die individuellen Interpretationen von Szene, sodass wir also diese ganzen Veränderungen, Wechsel, Permutationen beobachten können, mit denen, wie Sie schon sagten gerade, viele der älteren Goths der ersten, zweiten, dritten Generation nicht mehr wirklich klarkommen, auch nicht klarkommen wollen, auch nicht müssen, woraus sich der paradoxe Aspekt ergibt, Moment, Vorsicht, selbst wenn wir inzwischen die alten Säcke sind, die sozusagen hier so nach dem Motto, früher war alles besser und was treibt diese Jugend von heute nur und das ist doch keine Musik, was die hören. Ne, man merkt also da bei sich selber den mit dem Alter einsetzenden Konservatismus und langt sich auch an die eigene Nase, indem man dann sagt, naja, hey, Vorsicht Leute, wir fangen schon an zu klingen wie unsere eigenen Eltern damals. Und das ist insofern natürlich lustig, weil da kommt man 360 Grad einmal im Kreis und stellt fest, wie Generationenwechsel in der Gesellschaft anhand des Beispiels dieses kleinen repräsentativen Ausschnitts, der Schwarz trägt, halt auch makrosoziologisch übertragbar sind. Das sind Diskurse, mit denen haben wir ständig zu tun. Wir werden alle älter. Und die Jungen machen irgendwelches Zeug und wir müssen es nicht gut finden, aber deren Aufgabe ist es, unsere Definitionen und unsere Brieflichkeiten in Frage zu stellen, ob wir damit klarkommen oder nicht.
Das sagt Alexander Nym. Mit ihm haben wir über die Szene der Gothics, Gruftis und dunklen Alternativkultur gesprochen. Sein neues Buch heißt Schillerndes Dunkel, Geschichte, Entwicklung und Themen der Gothic-Szene. Ist Nachschlagewerk und Bildband, gerade im Plöttner Verlag erschienen, hat mächtige 400 Seiten und kostet 58 €. Herr Nym, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön, vielen Dank für die Einladung.